Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Und manchmal denke ich mir dann auch so, ist das jetzt schon zwanghaft? Weil ich irgendwie manchmal denke, ich kann nicht losfahren, ohne dass ich dieses Auto sauber gemacht habe. Weil ich hasse es, wenn du irgendwie auf lange Sicht in so einem Ding fährst, wo viele Krümel noch drin sind und wo die Fußmatten noch dreckig sind und vom letzten Regen und keine Ahnung.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich denke, dass wenn man halt permanent Gedanken hat, die natürlich irgendwo eine gewisse Unruhe oder auch eine gewisse Angst auslösen, genauso wie auch Handlungen, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt erledigt haben, sonst kann ich den nächsten Termin nicht wahrnehmen oder ich kann den nächsten Arbeitsschritt nicht durchführen, dann wird es halt sicherlich schon krankhaft.
Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, aber der Sommer ist da und Dr. Burak Yildirim ist auch da. Das passt ganz gut zusammen, weil es wird sommerlich, es wird leicht, es wird gar nicht so, wie man es vermuten würde bei einer Folge, die sich um Zwangsstörungen kümmert und wie man damit umgehen kann. Und ich bin sehr gespannt, lieber Burak, was du zu so einem schweren Thema zu sagen hast. Hallo, erstmal einen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Ach, ich bin wieder zurück, nicht nur der Sommer. Und ja, ich bin auch gespannt, was wir dazu zu sagen haben. Und schönes Thema natürlich. Als du das geschickt hast, habe ich gedacht, oh, das haben wir schon gehabt. Ja, nee, Pustekuchen. Mhm. Haben wir noch nicht gehabt. Verrückt. Das war so der erste Reflex, aber ist doch gleich, wenn du bist, wie sagt man, Goalie 1. Du weißt ja ganz genau, was wir schon hatten und was wir nicht hatten. Ach. Und ich als Goalie 2.
Die anderen so.
Ja. Das kenn ich.
Ja, so in meinem Alter denke ich auch manchmal irgendwie so langsam, hast du es alles noch genauso abgespeichert, wie es wirklich war? Kennst du das?
Das
so ein bisschen manchmal, wenn man, ja, aber du, absolut. Mir geht schon immer so.
Ja.
Hol uns mal rein in deinen Mental Health Moment der Woche. Wie war der so?
Entspannt dahingehend, dass ich mache mir ja im Nachgang immer so ein bisschen Gedanken, auch bei der letzten Folge habe ich die Rückmeldung bekommen, dass ich etwas emotional geworden wäre. Ja, das mag sein. Bin ich wahrscheinlich auch bei dem Mental Health Report. Und wir haben ja dann nochmal auch das Thema auch, also Depressionen und Bildschirmzeiten, gerade bei Jugendlichen auch nochmal rausgekratzt und haben ja auch in verschiedenen Folgen, auch eine eigene Bildschirmzeitenfolge, immer wieder darauf hingewiesen. Und ich habe natürlich manchmal das Gefühl ja nicht, dass das so rüberkommt, wie der scheißt da einfach ein bisschen klug und die spielen sich die Bälle zu und so weiter und so fort. Und das ist alles so Larifari. Nee, ist es am Ende des Tages nicht, weil es gibt dann immer wieder neue Studien, die dann einfach belegen, dass wir hier die Zusammenhänge einfach normal auf den Punkt bringen. Also ob das jemandem gefällt oder nicht. Also ich würde auch behaupten, die ein oder andere Zuhörerschaft hört zu nach dem Motto, wie kann ich die dann hinterher mal vielleicht auch negativ kritisieren? Und wir bieten dann wahrscheinlich doch nicht so viel Angriffsfläche. Aber es gab jetzt eine Studie auch zum Thema wieder Bildschirmzeiten, jugendliche Depressionen, ganz frisch von dem britischen Gesundheitsdienst. Und zwar geht es da um Mental Health of Children and Young People. Waren ungefähr 3.500 Jugendliche zwischen 11 und 19 Jahren, die an dieser Studie teilgenommen haben. Und dabei kam unter anderem raus, dass Jugendliche mit psychischen Erkrankungen circa 50 Minuten pro Tag, also circa eine Stunde pro Tag mehr Zeit auf Social Media verbringen als ihre gesunden Altersgenossen. Jetzt könnte man sagen, gut, ist halt so, dann macht er primär nicht krank. Aber gleichzeitig sagen diese Jugendlichen mit den psychischen Erkrankungen, dass ihre Stimme im Wesentlichen davon abhängt, wie viele Likes sie bekommen, wie viele Beiträge und Stories geteilt werden und vor allen Dingen auch Kommentare als im Vergleich zu den gesunden Jugendlichen. Und auch das ist, ich meine, ich bin Vater von 3 Kindern, du bist Vater von 1 Kind. Wenn wir hier so daher schwätzen, dann ist das natürlich immer auch so ein bisschen, als würden wir Selbstgespräche führen. Also mit anderen Worten, wir sind natürlich so ein bisschen auch zuständig und verantwortlich eben für die Kinder. Und deshalb hilft es mir persönlich sehr, wenn ich mit dir eben darüber quatschen kann, um mich auch selber immer wieder neu zu monitoren, möchte ich fast sagen, und zwar auch zu überprüfen. Und gleichzeitig ist halt wichtig, dass wir diese Themen ansprechen und auch immer wieder, und auch wenn der ein oder andere sagen wird, ja, die legen immer den Finger in die Wunde, aber das gehört halt dazu. Und ich mache mir ja auch meine Gedanken, wenn meine Kinder sagen, ja, kannst du mir nochmal ein bisschen Bildschirmzeit freischalten? Und ich dann frage, ja, wofür? Ja, also für ein bisschen Musik, da können wir drüber sprechen. Aber nochmal eine Runde Lirum, Lirum, Larum eher nicht. Und deshalb fand ich auch im Nachgang zu der letzten Folge, wo wir das Thema eben Bildschirmzeiten und Co. nochmal vertieft hatten, wo ich auch ein bisschen emotionaler geworden bin, dass dann nahezu eine Woche später diese Studie auf den Markt kommt und ich mir gedacht habe, alles klar, Alter, du darfst auch emotional werden bei dem Thema. Das ist schon okay.
Schöner Mental Health Moment der Woche. Vor allen Dingen auch nochmal zu reflektieren und nochmal zu überlegen, so genauso wie du es gesagt hast, geht mir auch so, dass ich ganz oft so über die Woche hinweg nochmal in die Folge auch reinhöre. Und dann, das ist auch ein krasser Moment, wenn du das selbst nochmal reinhörst und sagst, okay, das haben wir ja nochmal genau so besprochen. Eigentlich ganz interessant, wie wir das besprochen haben. Nein, also man ist jetzt so ein bisschen was Schizophrenes. Nein, aber man nimmt da wirklich dann immer noch mal den einen oder anderen Aspekt anders war. Und ich habe ja auch ein Umfeld, ich habe jetzt auch zum Beispiel meinen Vater, liebe Grüße übrigens, du hast uns ja auch immer so, der hat mir gesagt, dass aus relativ viele aus seinem Umfeld diesen Podcast hören. Und das fand ich ganz erstaunlich, weil das irgendwie auch ganz unterschiedliche Menschen sind und eine Zielgruppe, die wir wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht so richtig auf dem Radar hätten, aber daran sieht man, dass so ein Mental Health-Thema doch erschreckenderweise eins ist, was immer größer wird und immer mehr Menschen interessiert und sogar, also es ist jetzt nicht so, dass mein Vater die Werbetrommel für uns rührt, sondern der gibt irgendwie einfach dann wirklich Menschen, die das finden und gut finden, und danke dafür an dieser Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Dank sogar.
Ja.
Wie lief es denn bei dir?
Bei mir war der Mental Health Moment der Woche schon auch einer, der ein wenig intensiv war. Denn es ist ja so, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, du bist Vater, ich bin Vater. Und ich lerne gerade so ein bisschen mehr über meine Rolle als Vater, wenn ich die Verantwortung alleine trage, mal für einige Zeit. Und das hatten wir jetzt wieder, dieses Momentum. Und wo man so merkt, dass zwischen Mann und Frau dann einfach auch plötzlich so ein paar Irritationen, lass es mich so formulieren, entstehen. Weil Männer und Frauen andere Beziehungen zu ihren Kindern pflegen. Da gibt es natürlich logischerweise im besten Fall große Schnittmengen. Aber wenn Papa mit Tochter alleine ist, das ist irgendwie bei uns ganz krass, dann fluppt das. Dann ist das eigentlich völlig easy. Da ist ein Flow, da ist ein großes Verständnis, da ist Gefühl, Freude. Und es läuft einfach. Also es gibt nichts, wo ich jetzt irgendwie Quengelei habe, Rumgenöle, Schreierei, Unzufriedenheit, was auch immer. Existiert nicht. Und das ist für den anderen Teil hier, für meine Frau, schwer zu ertragen. Weil immer dann, wenn sie da ist, dann ist auch sofort immer Mama, 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 die ganze Zeit. Und das geht natürlich auch oft dann irgendwie aufs Gemüt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Mental Health Moment, warum waren eigentlich mehrere, weil ich einfach so jeden Tag genossen habe und sie war tagsüber bei der Tagespflege mit anderen Kindern und hatte da einen Spaß und dann habe ich sie nachmittags abgeholt und habe mit Dinge gemacht. Ganz viele Dinge. Mit Oma und Opa, die sind im Moment gerade zu Besuch und dann sind es von Spielplatz bis, also es war irgendwie immer ein kleines Abenteuer und abends ging es dann entweder in die Badewanne oder ins Bett oder keine Ahnung. Also es waren, meistens auch in der Kombination. Also nicht entweder oder, falls man das missversteht. Und das Schöne war einfach, dass ich das nicht nur genießen konnte, sondern einfach auch mal genießen konnte, alle Entscheidungen selber zu treffen, ohne diskutieren zu müssen, sondern einfach zu entscheiden, wie läuft der Tag ab. Und diese Zeit dann einfach auch aufzusaugen. Und das hat mir total gut getan. Also, dass ich ja manchmal denke, hey, es ist vielleicht auch mal ganz gut. Und es ist natürlich auch gut und es ist auch wichtig, dass man mal Zeit auch alleine miteinander verbringt. Weil das einfach auch für das Beziehungsverhältnis gut ist und sinnvoll ist. Und ja, dementsprechend waren das einfach einige Tage, die ich sehr genossen habe.
Toll.
Ja.
Das ist sehr schön, ja.
So war das. Ich glaube auch nicht, dass sich daraus eine Zwangsstörung entwickeln wird, aber wir wollen darüber heute sprechen.
Ja, wenn du eine Zwangsstörung entwickelst, dass du sagst, diese Momente möchte ich häufiger haben, ich glaube, das ist okay.
Ja. Ja, das ist okay. Gut, solange bis jemand anders sagt, warte mal, diese Zwangsstörung ist jetzt dann nicht mehr okay.
Ja, ja, genau.
Aber ich kann dir sagen, das erste Mal, als ich wirklich live mit einer Zwangsstörung in Verbindung gekommen bin, das ist einige Jahre her. Ich würde mal sagen 15 oder 20 Jahre her. Und da hat mir eine sehr, sehr, sehr gute Freundin und Bekannte von mir gestanden, dass ihr Mann zu Hause die Wände abwäscht. Und zwar täglich. Und Geldscheine abwäscht. Und Münzen und alles. Also das heißt wirklich, dass sie damit konfrontiert war, dass sie mit jemandem zusammenlebte, der konsequent dann auch jeden Tag wirklich alle Wände, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer abgewaschen hat.
Das ist ein Vollzeitjob.
Das ist ein Vollzeitjob, ja genau. Das ist ein Vollzeitjob. Wobei er das auch, glaube ich, professionalisiert hat. So, dass er da auch noch genug Zeit hatte für andere Dinge.
Mhm.
Aber es war einfach auch nicht verhandelbar. Es waren auch viele Therapien am Start und es hat alles nicht so richtig was geführt. Mhm. Und ich bin ja der Mann der Zahlen ab und zu und kann dir sagen, dass in Deutschland immerhin 500.000 Menschen an Zwangserkrankungen leidet. Und die Erfolgsquote einer, was sie in der Tat ist, einer sehr vielschichtigen Therapie, die liegt aber immerhin bei 80%. Das, finde ich, ist etwas, was gar nicht so wenig ist. Und wir kennen das ja, ne? Oder ich weiß nicht, ob du das kennst oder ihr da draußen. Man geht raus und sagt, brennt das Licht eigentlich noch? Ne? Habe ich den Herd ausgemacht? Habe ich die Tür verschlossen? Und das ist jetzt noch gar nicht so eine Zwangsstörung. Aber wenn das jetzt öfter passiert, dann ist das schon mal so ein kleines Indiz. Und
ja,
logischerweise dann natürlich einfach auch bis zu ganz extremen Ausmaßen. Aber wie ist das bei dir? Hast du damit schon mal zu tun gehabt? Also ich weiß nicht, persönlich vielleicht nicht, aber also im Rahmen deiner Tätigkeit oder auch im Rahmen deines ganz normalen Lebens?
Nee, also auf mich bezogen würde ich es, also Gott sei Dank nicht. Also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, scheiße. Täglich grüßt das Murmeltier und jetzt geht es schon wieder von vorn los, das nicht. Mhm. Ich würde eher, das, was ich vielleicht habe, ist eher so Richtung, dass ich schon mal bei bestimmten Dingen eher pedantisch bin oder ein bisschen pingelig. Mhm. Sowas in der Art. Aber wenn man jetzt die krankhafte Zwangsstörung sich anschaut, dann Gott sei Dank habe ich da keine Obsessionen dieser Art. Ich glaube, dass die nicht identifizierten Zwangsstörungen, also jetzt nicht identifiziert im Sinne von diagnostiziert und dann zumindest einer Therapieempfehlung zugänglich, die sind sicherlich schon häufiger. Weil ich habe viele Menschen kennengelernt oder auch Menschen im engeren Umfeld, die einfach zwanghaft negativ sind. Also jetzt nicht negativ im Sinne von, ich hau auf alles drauf, nur um ein bisschen polemisch zu sein oder sowas, sondern wirklich, also zwanghaft Dinge ins Negative transformieren. Und das aber gar nicht so, es ist gar keine Anstrengung für diese Menschen. Sondern das ist wirklich so, du konfrontierst die mit etwas oder du sagst, ey, das war doch alles, boah, da war das ganz toll heute oder das ist doch mal eine schöne Nachricht. Pop, schaffen diese Person unheimlich, fast schon elegant, professionell, könnte man eventuell auch sagen, das eben ins Negative zu verkehren. Und da habe ich schon das ein oder andere erlebt, wo man dann auch denkt, okay, also diesen Personen in diesem Zusammenhang, ich meine jetzt nicht, die sich wirklich einer professionellen Hilfe anvertrauen und unterziehen, aber diesen Menschen, die zwanghaft einfach negativ sind, denen ist wirklich schwer zu helfen, weil die auch nicht auf eine Argumentation reagieren und auch nicht auf Fakten. Also wo du wirklich sagst, ja, okay, Moment, stopp, ich habe gerade wahrgenommen, dass du das negativ empfunden hast. Warum? Und dann, ja, weil ich habe gehört das oder das ist ja eigentlich wiederum nur so. Und dann sagst du, ja, pass auf, guck doch mal hier, das sind die Fakten, aber die interessieren sich nicht für Fakten. Die sind so in ihrer Welt, zwanghaft eigentlich, eben in ihrer Welt, dass es schon echt schwierig ist. Und ich glaube, dass die Dunkelziffer der Zwangsstörungen und mindestens der Zwangsstörungen im Bereich der Zwangsgedanken, weil Handlungen, also so wie du es auch beschrieben hast mit dem Herrn, der die Wände abwäscht und Geldscheine und Münzen, das ist das eine, aber ich glaube, die Schwierigkeit der Zwangsgedanken, das ist nochmal fast eine eigene Kategorie, weil man eben da teilweise kaum rauskommt. Also ich sage jetzt mal salopp und ohne, hoffentlich, wenn die Dame zuhört, deren Ehemann oder Partner die Wände wäscht. Am Ende ist das ja auch irgendwann erledigt. Also das heißt, wenn dann die letzte Wand abgewaschen ist, dann wird gesagt, so, erledigt, patsch, alles wieder picobello, in welcher Form auch immer. Und dann geht man essen, dann legt man sich ins Bett und schläft. Aber Zwangsgedanken, das ist schon nochmal eine andere Kategorie. Ich glaube, aus der Nummer ist es nochmal schwieriger, eben rauszufinden. Und vor allen Dingen auch ohne professionelle Hilfe auszufinden.
Ja, ich war einigermaßen begeistert davon, dass es eben doch in 80% der Fälle therapierbar ist. Das ist etwas, womit ich so nicht gerechnet habe, weil es schon eine relativ hohe Zahl ist. Mhm. Und da gibt es eben einfach auch sehr viel von Therapieformen, die wir jetzt zum Beispiel einfach auch so aus der Angst kennen, also Angsttherapie kennen. Also wenn zum Beispiel jemand genau diesen Waschzwang oder so hat, dann gibt es wirklich so eine Desensibilisierungsgeschichte. Das heißt also wirklich, dass jemand dann einfach auch, auf Deutsch gesagt, wirklich so lange in den Dreck fassen muss, bis das dann auch weniger wird. So, ne? Ja. So dieses Gefühl und so weiter. Was mir daran gefallen hat, und das finde ich, ist, macht ganz viel Hoffnung für alle die da vielleicht von betroffen sind, die noch nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, die da vielleicht auch gar nicht drüber berichten, auch dann nicht jemanden eingeweint haben in ihr, in Anführungsstrichen, Problem. Dass, wenn man sich dafür entschieden hat, es zu therapieren oder therapieren lassen zu wollen, dass die Erfolgschancen recht groß sind und dass es eben auch Therapieformen sind, die sehr in Handlung dann auch gleich übergehen. Das ist ja ein großer Unterschied einfach zum Beispiel zu Depressionen und vielen anderen Dingen, die unsere mentale Gesundheit belasten. Und ich finde sowas, vielleicht hat es aber was mit, ist das auch eine Typsache, ich finde sowas immer besser. Ich kann wirklich handfest an etwas arbeiten, als immer in so auf so einer Metaebene zu bleiben. Und das ist eben bei vielen von diesen Zwanggeschichten, ist das eben anders lösbar. Und sowas, finde ich, macht immer Hoffnung. Weil man dann eben einfach auch sagen muss, dass es sind ja nicht nur diese extremen Auswüchse, sondern es geht da dann eben, wie auch immer wieder skizziert, habe ich wirklich die Tür zugemacht? Habe ich irgendwie wirklich den Herd ausgemacht? Das sind so Sachen, die hat jeder Flaut, ist, glaube ich, irgendwie schon mal so gehabt.
Ja, klar.
Und auf der anderen Seite, wo ist denn, das ist ja wie bei allen Dingen, wenn es um die mentale Gesundheit geht, wo ist da die Grenze? Also wo muss man es dann ernst nehmen? Also ich habe mir da wirklich in der Vorbereitung auch ein bisschen Gedanken drum gemacht, weil ich habe zum Beispiel gerne ein sauberes Auto. Und immer wenn ich längere Strecken fahre, dann mache ich dieses Auto auch penibel sauber. Ja. Und manchmal denke ich mir dann auch so, ist das jetzt schon zwanghaft? Weil ich irgendwie manchmal denke, ich kann nicht losfahren, ohne dass ich dieses Auto sauber gemacht habe. Weil ich hasse es, wenn du irgendwie auf lange Sicht in so einer, es ist bei mir ja nie eine Müllhalde, aber wenn du da eben in so einem Ding fährst, wo viele Krümel noch drin sind und wo die Fußmatten noch dreckig sind und vom letzten Regen und keine Ahnung. So, und ich stelle mir oft die Frage, wo ist jetzt die Grenze erreicht und wo muss man sich dann wirklich auch darum kümmern? Und bevor wir jetzt irgendwie aufgenommen haben, habe ich mir oft die Frage gestellt, so, okay, wie ordnet man das denn jetzt ein, was ich da so habe? Genauso wie man ja letztendlich einfach auch, war bei mir jetzt nicht so, aber ich kenne Menschen, die recherchieren den ganzen Tag im Internet, welche Krankheiten sie haben können. Also wirklich zwanghaft, wirklich, wo du so denkst, so okay, jeder von uns hat mal über einen längeren Zeitraum mal irgendwie ein Ziehen oder keine Ahnung oder was auch immer. Es gibt Menschen, die schrauben sich dann da rein und sagen, okay, jetzt muss ich mal rausfinden, so, ist das jetzt Herzinfarkt, ist das Krebs, ist das. Und dann aber auch immer wieder von vorne anfangen und die das gar nicht mehr richtig loslässt, anstatt vielleicht einmal zum Arzt zu gehen und sich das dann irgendwie schwarz auf weiß abzuholen. Mhm. Also ich finde das schon sehr diffizil und sehr schwierig einzuordnen, wo beginnt denn dann diese zwanghafte Störung? Ja, und wo ist es eine Marotte oder wo ist es etwas, was auch noch im normalen Bereich ist? Finde ich ganz schwer einzuordnen.
Ja, ich glaube, das ist auch für die Betroffenen schwierig, sich einzuordnen, weil nochmal diese Beispiele, die du gebracht hast, dass man hinterfragt, habe ich dieses erledigt, habe ich das gemacht, habe ich nochmal daran gedacht und so weiter. Das ist irgendwo auch fast menschlich. Also da haben wir im Alltag so viele Situationen, wo wir einfach, ja, sagen wir, gewisse Funktionen erfüllen müssen oder erfüllen dürfen, je nachdem. Und da ist es sicherlich schon so, dass man da auch ab und zu einfach ein bisschen grübelt. Aber ich denke, der Übergang ist natürlich schon so, dass wenn gewisse Gedanken, und ich möchte jetzt immer noch mal dran, also schon das so ein bisschen trennen eben, dass es eben diese funktionelle Ebene gibt und die mentale Ebene, dass wenn man halt permanent Gedanken hat, die natürlich irgendwo eine gewisse Unruhe oder auch eine gewisse Angst auslösen, genauso wie auch Handlungen, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt erledigt haben, sonst kann ich den nächsten Termin nicht wahrnehmen oder ich kann den nächsten Arbeitsschritt nicht durchführen. Ich glaube, in dem Moment, wo das wirklich in diesen Bereich der Angst geht, in den Bereich des einfach unguten Gefühls, dann wird es halt sicherlich schon krankhaft. So muss man es, denke ich, versuchen zusammenzufassen in kurz und knappen Worten. Und dieses Ritualisierte, ich meine, es gibt Rituale im Sport, die sind eher auf Aberglaube zurückzuführen. Ne? Also wo wirklich jemand sagt, so erst die Hose, ne, dann die Stutzen, dann rechter Schuh, linker Schuh, dann geht man auf den Platz erst mit dem rechten Bein und so weiter und so fort. Ich meine, das sind auch streng genommen, muss man sagen, sportliche Rituale oder sportliche Zwangsstörungen. Ne? Ja. Auch das sind so gewisse Dinge, die eben weit verbreitet sind. Deshalb meinte ich ja vorhin, die Dunkelziffer ist sicherlich wesentlich höher. Kann man vielleicht sogar eine Null dranhängen an die 500.000. Und das Ganze um den Faktor 10 einfach mal ein bisschen pushen. Ich glaube halt, in dem Moment, wo das wirklich krankhaft wird und man letztendlich Symptome entwickelt in diesem Zustand, wie wirklich, ich sag mal, somatische mit hohem Puls, mit Schweißausbrüchen, mit Angstzuständen, mit Panikattacken und so weiter und so fort. Ich glaube, dann wird es natürlich schon nicht mehr so diese alltäglichen Zwänge, denen ja jeder irgendwo unterworfen ist, sondern dann ist es, denke ich, ein pathologischer Zwang. Und dann ist es eben auch wichtig, letztendlich auch eben professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil ich denke, die hohe Rate, gerade bei den kognitiven Verhaltenstherapien, also wo man quasi der Störung oder beziehungsweise dem Zwang, den man sich selber aussetzt, ja mehr oder weniger auch ausgesetzt wird, dass es dazu zu einer hohen Besserungsrate kommt, liegt daran, dass man es auch artikulieren kann. Also man kann die Zwangsstörung zusammenfassen, auf den Punkt bringen und sagen, zum Beispiel, ich muss alle Wände einmal abwaschen pro Tag. Und damit kann man dann natürlich die Betroffenen eben letztendlich konfrontieren und dann sagen, alles klar, dann gehen wir dahin, wo es weh tut. Nämlich, wie man im Sport sagen würde, in den Strafraum. Da müssen wir dann versuchen, letztendlich diese Handlungen oder diese Gedanken, ja, im Grunde, wenn möglich, im Keim zu ersticken. Und dann ist es natürlich schon von Erfolg gekrönt, auch teilweise vollständige Remissionen sind ja in diesem Bereich zu erreichen. Zum Teil auch kombiniert mit medikamentöser Therapie. Aber auch hier, wir hatten das in einem Zusammenhang mit ADHS versucht auch zu skizzieren, dass der Goldstandard, wenn er denn natürlich auch vom Personal her bedient werden kann, einfach die Verhaltenstherapie ist. Nur ist es nun mal nicht für jeden zugänglich und auch nicht schnell zugänglich, sodass dann viele sicherlich auch in den Bereich der medikamentösen Therapie eingeordnet werden. Und deshalb ist, was auch die Langzeitprognosen angeht, in den Arbeiten, die ich einschauen konnte oder einsehen konnte, ist die Langzeitprognose einfach erheblich verbessert bei den Verhaltenstherapien.
Interessant, dass du sagst, weil ich habe auch gelesen immer wieder, dass die besten Erfolge hier in dem Fall bei so einer Diagnose wirklich auch stationär erreicht werden. Das heißt also, dass Leute dann mal auch gerne mal 2 Monate weg sind und sich therapieren lassen und auch in einer entsprechenden Einrichtung. Da ist aber so, ist das 75%, die das machen, dann auch wirklich gut geheilt werden können oder dass sie zumindest damit umgehen können. Das fand ich ganz, ganz, ganz interessant, weil ich finde, es ist auch ein überschaubarer Zeitraum ist, um so ein Problem zu lösen, wohingegen es ja andere Krankheitsbilder gibt innerhalb der Mental Health Problematik, die deutlich langwieriger sind. Und das würde ja dann auch wieder meine These so ein bisschen befeuern, dass sowas ganz gut hinzukriegen ist. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder neue Untersuchungen, auch von der Uni Hamburg übrigens, die einfach immer wieder auch zu dem Schluss kommen, dass ca. 50% von so einem Krankheitsbild genetisch veranlagt ist. Also das heißt, wir haben hier auch so ein bisschen die Problematik, in Anführungsstrichen, die auch Depressionen ja haben, dass hier sowas mitgegeben wird im genetischen Material, wenn du willst, wo man dann eben einfach auch sehen muss, so irgendwie krass, du hast es angesprochen, das ist natürlich medikamentös, schon auch irgendwie zu machen. Auf der anderen Seite ist es eben einfach auch durchaus möglich, dass man so eine Zwangsstörung dann verliert, einfach wenn man eine gewisse Zeit damit arbeitet und ganz konkret einfach auch dahin guckt. Das ist aber trotzdem, ja, also es gibt auch, die Wissenschaft sagt, es ist immer ganz schwer einzuordnen, wo fängt das an und wo hört das auf. Das kann man dann wirklich einfach nur rausfinden, wenn ein Spezialist drauf guckt und sich das nochmal zu Gemüte führt und dann einfach auch Therapiemöglichkeiten aufzeigt. Und altersmäßig ist das halt total, geht es durch alle Zielgruppen durch. Das ist eben auch was, ein großer Unterschied zu vielen anderen Mental Health Geschichten. dass es nicht immer große Zielgruppen betrifft, sondern einfach auch, was das angeht, das Thema angeht, durch die Bank eben durch. Fand ich auch ganz interessant. Und ich fand es letztendlich auch ganz gut, dass die Uni Hamburg für solche Sachen auch Präventionskonzepte anbietet. Also das bedeutet, und die letztendlich auch verbreitet und auch dann auch zu Ärzten weiterreicht und gibt. Und klar, logischerweise gibt es zu nahezu allen Krankheitsbildern und Problematiken ein Präventionskonzept. Aber hier ist es so, dass die Uni wirklich mit sehr vielen Mitteln auch weiter forscht, um einfach zu schauen, wo sind so die Menschen, die grundsätzlich sowas in der DNA im wahrsten Sinne des Wortes haben. Und wie kann man, wenn man das rechtzeitig erkennt, dafür sorgen, mit Präventionsmaßnahmen, dass das Krankheitsbild gar nicht so richtig zum Ausbruch kommt. Das ist übrigens was relativ neu ist. Und da gibt es auch eine führende Kraft bei der Uni Hamburg, Professor Dr. Anja Riesel, noch relativ jung, die zum Beispiel sagt, zusätzlich zur Prävention könnte auch ein Ansatz sein, um Rückfälle zu verhindern. In der Verhaltenstherapie ist die Exposition mit Reaktionsverhinderung das Mittel der Wahl, also sich gefürchteten Situationen, Gedanken und Gefühlen zu stellen, sie auszuhalten und so den Zwangskreislauf zu durchbrechen, das ist extrem wirksam. Das ist dann letztendlich auch wieder so ein Hinweis dafür, dass es hier sehr viel um die Aktion geht, ums Tun geht. Großer Unterschied zu vielen anderen Krankheitsbildern. Und klar ist aber auch, dass da ja nicht nur der Mensch selber von betroffen ist, sondern sein gesamtes Umfeld. Also das bedeutet hier auch, und da raten auch Wissenschaftler zu, gerade bei so einer Krankheitsform auch unbedingt die Angehörigen, Partner, Freunde, Familie und so weiter da ein Stück weit mit einzubinden, weil dieser Prozess auch erstmal gehandelt werden muss. Also da müssen auch teilweise dann Familienmitglieder oder Partner, Partnerin ein Stück weit mithelfen. Und das, was bei, so wird es zumindest beschrieben, das, was bei anderen Therapieformen völlig tabu ist, ist hier tatsächlich eher gewollt und auch gefragt.
Bei der Recherche und auch jetzt bei den Zahlen, die du angebracht hast und den Hintergrund, wie die Zwangsstörungen sich entwickeln können, ist das Thema DNA natürlich ganz, ganz spannend. Und was ich überhaupt nicht gedacht hätte, um es offen auszusprechen, ist der durchschnittliche Beginn der ersten Symptome, weil die liegen nicht nur in Deutschland laut epidemiologischen Daten, sondern auch weltweit in der Regel zwischen dem 11. und 23. Lebensjahr. Das heißt, dem Faktor Erziehung kommt nochmal ein ganz besonderes Thema natürlich auch zu. Und dann dem Faktor, wenn wirklich zwischen, sagen wir mal ganz grob, zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr die ersten Symptome entwickelt werden, da haben diese Personen in der Regel noch keine Kinder, in der Regel. Klar kann man 18, 19, 20 Kinder haben, aber ist nun mal, sagen wir mal, nicht die Regel. Und bevor sich das dann so ein bisschen manifestiert und sich dann auch noch in der DNA über Jahre oder gar Jahrzehnte ihren Platz sucht, kann man natürlich mit einer sehr frühen Symptomerkennung und auch mit einer sehr frühen Therapieeinleitung dann dafür sorgen, dass wirklich zumindest so ein Thema irgendwo direkt in der Frühphase angepackt wird. Was natürlich wiederum in einer anderen Thematik etwas nachteilig wirkt, ist, dass es teilweise zwischen 5 und 10 Jahre bis zur Diagnosestellung braucht. Nicht, weil die medizinischen Möglichkeiten so limitiert sind, sondern viele Betroffene sich einfach ob ihrer Zwangsstörung schämen und dementsprechend keine Hilfe suchen, beziehungsweise ihre Symptome als nicht behandlungsbedürftig einordnen. Und wenn man in den Bereich der Prävention geht, vor allen Dingen in die Frühprävention, und nochmal, wenn wir hier vom 10. Lebensjahr aufwärts sprechen, dann sind das Kinder und ja eigentlich Kinder, Jugendliche sind es ja noch nicht mal, die gerade Grundschule beenden und in die weiterführende Schule kommen. Und ich glaube, da ist das Thema Zwangsstörungen, die Etablierung von Zwangsstörungen eben gar nicht so selten, weil man das, was man teilweise den Kindern mit auf den Weg gibt und den Kindern teilweise eintrichtert, dass man sich dessen gar nicht bewusst ist, dass das zu einer Zwangsstörung führen kann. Ganz einfaches Beispiel. Unsere Jüngste, die ist 10, in der 5. Klasse, und die haben letztens eine Arbeit zurückbekommen, und dann ist neben ihr in der Klasse ein Mädchen heulend zusammengebrochen, weil sie in der Klassenarbeit eine 3 hat. Und dann habe ich so ein bisschen naiv gefragt, sage ich, aber warum hat die denn so geheult? Ja, weil sie mit einer 3 nicht nach Hause kommen darf. Oh. Also im Grunde muss sie, eigentlich muss sie eine 1 haben. Also selbst eine 2 ist schon schlecht. Und da muss man sich schon als Erwachsener im Klaren darüber sein, was man in jungen Jahren diesen Kindern eintrichtern könnte, was natürlich schon dazu führen kann, dass so ein kleines Kind sich dann natürlich permanent Sorgen macht, Angst hat, in der Schule Fehler zu machen und gegebenenfalls sich so in die Hausaufgaben und in die Vorbereitungen hineinfräst über mehrere Stunden, dass natürlich dann im Umkehrschluss die schulischen Leistungen immer mehr absacken, weil das Kind einfach auch erschöpft ist und vielleicht auch sozial gar keinen Kontakt mehr pflegen kann, weil es nur mit den Aufgaben beschäftigt ist. Und deshalb glaube ich, ist es schon wichtig, auch bei diesem Thema, genauso wie wir es beim Thema Zucker hatten, dass man ja aufklärungstechnisch auch da früh anfangen muss und letztendlich darüber klar machen muss, dass Zwangsstörungen, zumindest laut Literatur, in sehr jungen Jahren beginnen, und dass natürlich dann auch Eltern in der Lage sind, gewisse Symptome idealerweise früh zu erkennen und dann den Kindern auch Hilfestellungen zu geben, eben in Form von entweder professioneller Hilfe oder dass man überhaupt mit dem Kind darüber spricht und sagt, pass auf, uns ist das und das aufgefallen. Dass das Kind auch weiß, dass es einfach Hilfe erwarten kann.
Krasses Thema. Könnte man fast schon wieder eine eigene Episode draus machen, um ehrlich zu sein. Druck, den man irgendwie vielleicht auch unbewusst erzeugt auf Kinder und wie das so wirkt. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein sehr diffiziles Thema. Ich glaube, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass hier manchmal einfach, ohne dass man es will, so ein Grundstein gelegt wird, der gar nicht gesund ist. Jeder, der irgendwie Kinder hat, denkt sich ja immer mal wieder so, okay, was habe ich damit zu tun, was habe ich da falsch gemacht manchmal? Und kann dann aber auch, man könnte dann irgendwie auch sehr schnell in so einem Bereich, Gott sei Dank auch wieder, macht es nicht unbedingt besser, aber ja, wo man sagt, naja, also die sind ja auch noch im Kindergarten oder in der Schule und keine Ahnung, sie haben halt irgendwie einfach auch alle möglichen Dinge, die sie aufnehmen und Parameter, wo sie sich selbst in irgendeiner Form einordnen. Also keine so einfache Sache. Ich will aber auch gerne nochmal so ein bisschen in einen Bereich rein. Das fand ich einen krassen Aspekt, weil ich, wenn man Zwangsstörungen hört, dann hat man ja immer sofort irgendwie so ein Bild. Meistens auch extreme Bilder im Kopf. Ich habe dann was gelesen, und zwar, was auch übrigens zur Zwangserkrankung mit dazugezählt wird, und zwar ist das ein Subtyp, und zwar chronische Zweifel an der Partnerschaft. Das ist jetzt als Subtyp von Zwangserkrankungen anerkannt. Das ist noch nicht, gar nicht so lange übrigens. Und auch hier haben wir wieder so einen krassen, finde ich, Balanceritt. Auf der einen Seite hat vielleicht jeder von uns irgendwo mal so gezweifelt, so, naja, also ist der Partner immer noch committed? Ist der immer noch an Bord? Ist das immer noch so, wie es mal war? Oder ist da irgendwas unausgesprochen? Also so eine leichte Unsicherheit? Keine Ahnung. Wenn das meint es natürlich, wenn das so eine gewisse Regelmäßigkeit hat, dann hat man das früher so ein bisschen als Verlustängste abgetan oder da so ein bisschen was reininterpretiert, wo man dann irgendwie auch sagte, ja, man müsste es so vielleicht mal nachgucken lassen und so weiter. Aber ich finde das ja ein sehr, 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 für mich zumindest neuen Aspekt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber ich finde, solche Kleinigkeiten gehören schon inzwischen dazu, dass man sich über sowas Gedanken machen muss, wo ich dann immer so mich frage, ja, ist das wirklich so? Also müssen wir das jetzt schon auch so einstufen? Wie viel Wissenschaft ist gesund? Denn nicht nur das, was uns die Wissenschaft erzählt, ist ja immer für bare Münze, sondern man muss ja dann, glaube ich, auch für sich selber noch abschätzen können, betrifft mich das oder kann ich das? Stimmt das für mich persönlich? Ist das dann schon eine Zwangsstörung? Was sagst du?
Ja, also das Thema so in der Form habe ich noch nicht gehört. Kann mir aber vorstellen, dass das natürlich schon existent ist. Und ich glaube dann, dieser Übergang ist sehr schmal, sehr schlank zwischen Zweifel und Zwangsstörung. Also da denke ich schon, dass es da einen großen Zusammenhang gibt. Genauso ist es ja auch vielleicht in einem anderen partnerschaftlichen Verhältnis und einmal auf Sicht eben der Elternbasis und auf Sicht der Partnerbasis, dass es ja auch oft den Zwang gibt, es dem Partner oder auch den Kindern in dem Fall, ich bleibe mal in diesem Wechselspiel, alles recht zu machen. Also wirklich alles so zu positionieren und so zu ermöglichen, dass alles wirklich glatt läuft. Ich habe einen schönen Begriff letztens von meiner Frau in diesem Zusammenhang gehört, der sogenannten Curling-Eltern. Also Helikopter-Eltern sind ja bekannt, aber Curling-Eltern fand ich sogar noch ein bisschen glanzvoller und musste mir aber im ersten Moment, da ich das nicht direkt verstanden habe, weil ich war bei Curling hier so bei Curly, hier bei Locken und dabei ging es natürlich um die Sportart. Dabei ging es natürlich um die Sportart und wenn man sich das vorstellt, also wirklich diese, sagen wir mal, die Curling-Eltern oder Curling-Partner oder eine Curling-Partnerschaft, dass man wirklich jemandem den Weg permanent glättet, also wirklich alle Unebenheiten rausarbeitet, dass diese Person, wie sagt man so schön, ohne Widerstände und ohne Fehler und so weiter und so fort marschieren kann. Das fand ich auch sehr spannend. Da können wir vielleicht sogar in dem Fall, du hast ja eben kurz gesagt, bei meinem Statement, das wäre fast eine eigene Episode wert. Aber ich glaube, bei dem Thema Curling-Eltern, da sollten wir vielleicht doch noch mal so ein bisschen nachfassen und schauen, ob wir nicht da das ein oder andere noch mal hervorbringen können. Weil ich denke, das ist schon innerhalb des Familienlebens ein absolutes Thema. Wenn man auch Ängste hat, jemanden verlieren zu können, wenn man Ängste hat, den Kindern schaden zu können, wenn man, wie gesagt, eben versucht, permanent alles recht zu machen und gewisse Dinge so zu bereinigen, dass es eben überhaupt keine Einschränkung darstellt, außer für die Person selber. Also ich denke, das ist schon etwas, was einen sehr, sehr belasten kann. Und man darf ja eins nicht vergessen, die meisten Eltern, die meisten Partnerschaften, die haben ja noch viele andere Aufgaben. Also die gehen in der Regel arbeiten, haben zu Hause viel zu tun, dann hier hinfahren, dahin fahren, Sport ermöglichen, sich selber, den Kindern, dem Partner und so weiter und so fort. Und da denke ich, ist es letztendlich im Rahmen einer Partnerschaft, in welcher Form auch immer, sicherlich sehr häufig der Fall, dass man in die ein oder andere Zwangsstörung da abgleiten kann. Und wie gesagt, vielleicht kann man das Thema Curling-Eltern nochmal in einer eigenen Folge beleuchten.
Ja, gute, sehr, sehr gute Idee. Nehmen wir einfach mal mit auf die Reise. vielleicht noch abschließend, weil du ja vorhin was angesprochen hast, was ich auch immer beschmunzelt habe und ich glaube, was auch viele andere beschmunzeln, so im Fußball gibt es ja so verschiedene Rituale. Wie zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, Schuh zubinden, erst den linken, dann den rechten oder anziehen, dann wiederum, keine Ahnung, der linke Schuh muss irgendwie andersfarbig sein als der rechte oder man hat ein bestimmtes Ritual, bevor man auf den Platz geht oder keine Ahnung. Also gibt's da so Phänomene, wo du auch jetzt sagen würdest, ja, das ist, irgendwo sind das auch irgendwie Künstler und es ist ein Stück weit auch Show, oder würdest du sagen, auch da gibt es im professionellen Sportbereich dann auch so wirkliche Zwänge, die aber auch irgendwie eingepreist sind?
Also Künstler sind es allemal. Und ich glaube, wie alle Künstler gibt es auch einfach diese Spleens und ich denke schon, ich habe ja den einen oder anderen speziell Fußballer auch kennenlernen dürfen, auch betreuen dürfen und war bei vielen Spielen dabei, habe das Kabinenleben erlebt. Und da gibt's schon Zwänge. Also das ist nun mal so. Also natürlich könnte man das immer, so wie du es vorhin einleitend gesagt hast, so abtun. Aber wenn man merkt das zum Beispiel am meisten, wenn die Spieler dann irgendwann mal raus müssen. Also das heißt, Warming up, dann kommen sie rein, dann gibt's noch die letzten Anweisungen und irgendwann müssen die in den Spielertunnel. So, und da siehst du diejenigen, die dann noch mal, ich sage jetzt mal, was erledigen müssen. Und das ist auch, also ein ganz häufiger Zwang, der mir immer mal wieder so über den Weg gelaufen ist, ist auch das Thema Toilettenzwang. Also wirklich noch mal die kurz vorher noch mal unbedingt auf die Toilette und irgendwie noch mal einen Tropfen rausdrücken, der eigentlich schon gar nicht mehr drin ist. Ja, weil du siehst ja dann die Spieler teilweise dann zwei, dreimal auf die Toilette rennen. Und das ist schon, also die gibt es schon, diese Zwangsstörungen auch im Sport. Und häufig ist es dann so, dass irgendeiner dann zu spät kommt, muss mehrfach gerufen werden. Und wenn du dann mal so 34 Spiele und ich von den 34 Spielen in einer Saison habe ich dann in der Regel 17 plus minus 1 betreut, weil wir uns ja immer abgewechselt haben. Und wenn dann bei 17 Spielen 10 Mal derselbe Spieler zu spät kommt, Richtung Spielertunnel, ja, dann weißt du, der hat noch einen Zwang. Der hat noch was zu erledigen.
Nein, das ist unglaublich.
Doch, natürlich, ja klar. Ja, absolut, absolut.
Ja, guck mal. Aber ja, aber da zum Beispiel ist es mir ganz oftmals überhaupt nicht klar, ist das jetzt wirklich irgendwie so ein Aberglaube, ein Ritual? Oder ist das dann wirklich so eine zwanghafte Geschichte?
Aber die Sache ist ja, würde ich behaupten, der Übergang zwischen Aberglaube, Ritual und Zwangshandlung, ich möchte mal nicht als Störung bezeichnen, sondern als Zwangshandlung, ich glaube, der ist sehr, sehr fließend. Ich denke, es ist halt teilweise einfach nur ein anderer Begriff. Und dementsprechend, es muss halt in der Reihenfolge geschehen, es muss abgewickelt werden, es muss erledigt sein. Dann geht's erst auf die Showbühne. Und dementsprechend, ja, ist auch wahrscheinlich die Dunkelziffer der Zwangsstörungen im Sport sehr hoch. Sehr hoch.
Gut, wollen wir nicht näher auf die einzelnen Spieler eingehen und ja, ihre Marotten? Ich glaube, dann würden wir dich in eine blöde Situation bringen, aber interessant, dass es so ist. Danke erstmal für heute, für eine nicht zwanghafte Folge und freue mich auf die nächste. Da sprechen wir über eine böse, böse, böse Droge, über den Alkohol und über das, was dann passiert mit unserer mentalen Gesundheit. Danke, Frau.
Sehr gerne, mein Lieber. Ja, ich danke dir und ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bis bald.
Bis bald.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.